Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes betrachten. Und zwar aus dem Alten Testament. Wir betrachten nicht das Textwort von Psalm 119, 160, wo es heißt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Diese Überschrift könnten wir wohl über 1000 Verkündigungen stellen, denn sein Wort ist immer Wahrheit, ganz gleich, ob wir im Alten oder Neuen Testament dieses Wort betrachten. Heute sollen insbesondere 4 Bibelstellen aus dem Alten Testament betrachtet werden, die uns das damalige Geschehen erklären und gleichzeitig die prophetische oder die prophetischen Hintergründe kommender Zeiten aufzeigen. Es erstaunt auch, wenn wir die Parallelitäten vom Alten zum Neuen Testament sehen. Und es ist Gottes Wille, die heiligen Schriften dahin zu erforschen. Die 4 alttestamentlichen Schriftstellen weisen auf 4 neutestamentliche Geschehnisse. Diese Bibelstellen sind so genau in der Aussage, dass es anderweitige Anlässe gar nicht gibt, sie dort nicht einordnen zu müssen. Und zwar 4 Dinge. Golgatha, Auferstehung Jesu und 40 Tage Belehrung, Himmelfahrt Jesu und Jesu Wiederkunft. Diese 4 Dinge aus dem 2. Buch Mose. Und das wollen wir aufschlagen. Wir kommen zum 1. Golgatha. Über Golgatha wäre sicherlich viel mehr zu sagen als das, was wir hier in dieser Zeit betrachten können. 2. Mose 19, Vers 9. Da sagt Gottes Wort. 2. Mose 19, Vers 9. Und Jehova sprach zu Mose: Siehe, ich werde zu dir kommen im Dunkel des Gewölks, damit das Volk höre, wenn ich mit dir rede, und dir auch glaube ewiglich. Soweit Gottes Wort. Wenn in diesem verlesenen Vers gesagt ist, dass Gott oder wenn hier Gott zu Mose redet, so sehen wir in den Mose das Schattenbild des Christus. Das ist eine grundsätzliche Notwendigkeit, so zu sehen, sonst kommen wir in der Schrift nie klar. Das heißt, wenn hier Gott zu Mose, dem Schattenbild auf Christus, redet, so sehen wir in Mose den Christus. Das heißt, Gott redet zum Sohne in dieser Aussage. Was sagt der Vater zum Sohn? Siehe, ich werde zu dir kommen. Das sagt er. Wenn also Gott zu Mose kommt, muss zwangsläufig und im Blick auf Gott und Christus eine besondere Begegnung und ein Getrenntsein vorher im Zusammenhang stehen. Dann wird das Kommen Gottes zur Begegnung in den Umständen ausgesprochen. Gott kommt ihm wie im Dunkel des Gewölks. Das ist die Begegnung. Das aber sind Bilder des Gerichtes. Ich erwähne noch einmal, dass wir hier Golgatha im Alten Testament behandeln. Das war schattenhaft, oder das, was schattenhaft sich an Mose einst vollzog, erlebte unser Herr Jesus in der Realität, in der Wirklichkeit. Mose erlebte im gleichen Kapitel, Vers 16 bis 20, die Zeichen des Gerichtes für Menschen, die Gott im Fleische dienen. Mose selbst aber blieb bei den ganzen Gerichtsbegegnungen unversehrt. Die Schattenbilder des Alten Testaments mussten doch nur, wie auch Isaak auf Moria, den Hinweis dafür liefern, was in der Enderfüllung dann ausgedrückt sein sollte. Der himmlische Moses, Jesus, konnte nicht unbeschadet im Gericht unserer Sünden gefunden werden. Für ihn, der allein der Unschuldige war, sollte es kein Passa vorübergehen des Gerichtes geben. Warum? Weil unser Herr nicht der Nutznießer wie wir, sondern das Opferlamm selbst war. Und da musste er sich schlachten lassen. Für ihn gab's keine Stellvertretung. Da ging er in das Gericht, von dem Gott im Schattenbild geredet hat: Siehe, ich werde zu dir kommen. Und Gott kam. Er kam im Gericht zu seinem Sohne. Wohin kam er? Dort am Kreuz auf Golgatha. Er kam. Und als Gott sah, dass er unsere Sünden auf sich genommen hatte, da verließ Gott seinen Sohn, seinen geliebten Sohn. Dann rief er, unser Herr, in Todesnot und Todesangst aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das aber, was Gott für seinen geliebten Sohn zurückließ, war das Gericht. Er beließ es ihm. Wie war Gott zu ihm, seinem Sohne, gekommen? Wir lesen. Im Dunkel des Gewölks. In 5. Mose, Kapitel 4, Vers 11, lesen wir, sind interessante Worte. Und der Berg brannte, heißt da, im Feuer. ins Herz des Himmels. Bis ins Herz des Himmels. Und zwar Finsternis, Gewölk und Dunkel. Hier sehen wir unseren Herrn im Gericht. Berg ist in der Schrift immer eine Macht. Und niemand zweifelt an der Macht des Gottessohnes. Er, der Herr, brannte im Feuer unseres Gerichts. Und in diesem Geschehnis brannte das Feuer bis in das Herz des Himmels. Dieses Herz war das Herz des himmlischen Gottes, des himmlischen Vaters. Bis da hinein brannte es. Im Schattenbild von 1. Mose 22, Vers 6, lesen wir, wie Abraham das Feuer und das Messer nahm. Und dann heißt es, und sie gingen beide miteinander. Der Weg, das Leid und auch der Schmerz des Sohnes am Kreuz war es auch des Vaters. Was vermag überhaupt ein Sünder, ob er begnadigt ist oder nicht, zu wissen, was im Vaterherzen damals geschah? Als der Sohn der Gottesliebe am Kreuz starb, da vollzog sich die alttestamentliche Voraussage. Und wir lesen in Matthäus 27, Vers 45, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land. Das war's. Das war nicht allein eine Lichtverminderung der Sonne. Da herrschte die geistliche Finsternis landweit über das ganze Land. Das war Golgathas Gericht. Ausgesagt, ausgedrückt im Alten Testament des zweiten Buche Mose. Wir kommen zum zweiten Punkt, was wir hier schon vorausgesagt haben. Nach Golgatha finden wir dann die Auferstehung und die 40 Tage Belehrung, die der Herr seinen Jüngern gab. In 2. Mose 24, Vers 1. Auferstehung. Da heißt es, und er sprach zu Mose, steige zu Jehova herauf. Soweit. Es geht noch weiter, da sind noch mehrere beschrieben, die 70 Ältesten und der Aaron und die Söhne. Es war eine ganze Menge. Aber er sagt zu Mose, beachten wir hier, steige zu Jehova herauf. Und hier haben wir die Auferstehung Jesu, um aus dem Schatten des Todes wieder herauf zum Leben zu kommen. Nicht allein Mose, sondern auch alle anderen erwähnten mit den 70 Ältesten
werden auferstehen. Das ist klar. Soweit Sie die Errettung der Ordnung Alten oder Neuen Testaments aufzuweisen haben. Zum ewigen Leben. Doch sollten jetzt nicht alle, wohl aber, wie in Vers 2 gesagt, in Vers 2, Mose allein. Und das weist doch wohl sehr scharf auf 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 23 hin, wo es heißt, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus hin. Dort weist es hin. Das sollte der Erstling sein, der hinaufgehen musste zu Gott auf dem Berg. Das sollte der Erste sein, der auferstehen sollte. Denn das in Vers 8 erwähnte Blut, welches der Mose nahm und sprengte es auf das Volk, konnte im Bilde Christi erst blutskraftswirksam werden, nachdem Vers 1 die Auferstehung war. Beachten wir diese Mitteilungsfeinheiten. Das heißt, wäre Christus nicht aus den Toten auferstanden, hätten wir den Nutzen seiner Blutsvergebung nie kennengelernt. Wir können sogar sagen, dass die Kraft des Blutes Jesu in besonderer Weise Bestätigung fand durch die Überwindung des Todes und seiner Auferstehung an diesem Ostermorgen. Der Auferstehungsleib Jesu war nicht sein Herrlichkeitsleib, im Gegensatz zu uns. Wird bei der ersten Auferstehung unser Auferstehungsleib auch der Herrlichkeitsleib sein? Dass der Herr Jesus im Fleische aber wieder auferstand, wie wir das in Lukas 24, Vers 39 lesen, hat seinen tieferen Grund in der Belehrung der Jünger. Nämlich, als gleich so, wie in 2. Mose 24, Vers 18b geschrieben steht, dass der Mose 40 Tage und 40 Nächte Unterweisung von Gott empfing. Lag das Ziel dieser Belehrung in der Herstellung des Heiligtumes, mit dem sich dieses Buch des 2. Mose von Kapitel 25 bis 31 befasst. Es ging also um die Herstellung des Heiligtumes. Die Herstellung des Heiligtumes aber sollte Gemeinschaft Gottes mit Menschen zum Inhalt haben, weil der Herr in der Mitte seines Volkes, wie geschrieben steht, wohnen wollte. Das war sein heiliger Wille. Die neutestamentliche Anwendung nach der Auferstehung Jesu Christi finden wir dann im Verhalten des Herrn gegenüber seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 3. Bei der angegebenen Zeitdauer von 40 Tagen hindurch. Dort steht's ja. Und dann heißt es, und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen. Die durch den Herrn Jesus gegebene Belehrung an seine Jünger betraf ja auch das Heiligtum, Welches ist Christus? Christus aber als Sohn über sein Haus nach Hebräer 3, Vers 6. Es ist das Haus des Herrn, von dem der Petrus im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 5, sagt, dass wir als lebendige Steine ein geistliches Haus sind, das ist das Heiligtum. Umso mehr geht es bei uns um die Gemeinschaft, von der die Heilige Schrift sagt, dass unsere Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne Jesus Christus sei. In der Zeit der Gnade will der Herr allein nur in den Bluterkauften wohnen, nicht in anderen. Und nur mit diesen, die er durch sein Opfer erkauft hat, will er Gemeinschaft haben und pflegen. Wir können nur sagen, Bruder und Schwester, suche beständig die innige Gemeinschaft mit deinem Herrn durch Wort und Gebet. Wir kommen zum dritten Punkt, das ist die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt Jesu. Da heißt es in 2. Mose 24, Vers 12a. Und Jehova sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und sei da selbst. Soweit. Diese zweite Aufforderung, heraufzukommen, hängt mit der Rückkehr Jesu im Fleische auf der Erde zusammen. Weil er nicht bei seiner Auferstehung wie wir gleich bis in die Himmel, bis in die Gegenwart Gottes aufgenommen werden. Um nun hier die Himmelfahrt Jesu zu erkennen, wird aber auch ersichtlich, wo es heißt, und sei da selbst, da sollte er bleiben. Auf der Erde hier sollte er nicht bleiben. Das war nicht seine herkömmliche Heimat. Nun aber der Reihe nach, müssen da ein wenig hineinschauen. Der Herr sagt zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg. In der Anwendung auf den himmlischen Mose würde das lauten, Gott sprach zu seinem Sohne, steige zu mir herauf in den Himmel. Das wird sehr bedeuten jetzt. Wie so groß wird des Herrn Verlangen gewesen sein, nach vollbrachtem Werk den Schauplatz der Sünde dieser Erde zu verlassen und wieder beim Vater zu sein. Nach dieser Gemeinschaft sehnte er sich sehr. Wir können es auch verstehen. Da lagen Jahre der Unruhe, des Aufruhres gegen ihn. Tod, Verwerfung, Hass, Widerspruch von Sündern. Das war sein Lebensabschluss hier auf dieser Erde. Und der Herr Jesus, schauen wir einmal in sein Herz. Jetzt schauen wir in dieser Sache in sein Herz. Der war nie unzufrieden. Bruder und Schwester, wie sieht's in deinem Herzen aus? Ich meine, hier bedurfte es einmal einer Reinigung. Sonst werden wir Christus nicht ähnlich, wenn wir den Unrat, der Boshaftigkeit von Unzufriedenheit nicht aus unseren Herzen hinaus verbannen. Und über alles das lag sein wunderbares Bekenntnis. Ich bin gekommen, o Gott, deinen Willen zu tun. Das war sein Bekenntnis darin. Und was haben wir dazu zu sagen? Nun, wir bestätigen, er war der einzige Mensch auf dieser Erde, der im absoluten Gehorsam den Vaterwillen erfüllte. Darum umgekehrt, wie wird sich auch der Vater gefreut haben, die Sonne und Wonne seiner Liebe wieder bei sich zu haben. Jesus, unseren Herrn. Bei seiner Himmelfahrt erhielt er seinen Herrlichkeitsleib und setzte sich, wie geschrieben steht, zur Rechten des Thrones. Es war gesagt, und ihm war gesagt, steige zu mir herauf auf den Berg. Thron und Berg bedeuten im Worte Gottes Macht. Das erkennen wir schon. Da ging der Herr in seine Ruhe ein. Da ging er wahrhaftig in seine Ruhe ein. Nach der Unruhe jener 33,5 Jahre etwa. Und wir lesen in Vers 16 das Wort Ruhte. Darum das Wort ruhte. Der Vers könnte heißen, er ruhte in der Herrlichkeit Jehovas auf dem Throne dieses Berges. Das ist der Berg Gottes. Der geistliche Berg Gottes. Gleichso wie in Vers 12b, zur Belehrung, die Tafeln des Gesetzes mit Mose verbunden sind, genauso konnte der Herr Jesus nach der Himmelfahrt und in Verbindung mit der Ausgießung des Heiligen Geistes nach 50 Tagen uns das neue Gebot, das Gebot seiner Liebe in die Herzen legen. Wir sind sogar überzeugt, dass der Herr Jesus nach der Aufnahme in die Himmel weit besser zu uns reden konnte, als in den Tagen nach seiner Auferstehung. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Wovon aus den 40 Tagen Belehrung an die Jünger uns allen nicht ein einziger Satz erhalten geblieben ist. Wir wissen nur, dass es 40 Tage Belehrung gab. Ich hätte schon wollen dabei sein. Aber uns ist nicht ein einziger Satz verblieben, keiner der Jünger hat auch nur einen Satz hinterlassen, was da in 40 Tagen geredet worden ist. Und dann bekommen die 40 Tage und 40 Nächte von Vers 18 in unserem Kapitel nach der Himmelfahrt die gewaltige Bedeutung, weil das Neue Testament uns von oben her gegeben werden konnte. Wann aber wird der treue Herr uns in seine Herrlichkeit aufnehmen? Er ist ja vorangegangen. rufen wir vermehrt täglich, Herr Jesus, komme bald. Und wir kommen zum vierten Punkt, seine Wiederkunft. Und dazu schlagen wir 2. Mose, Kapitel 32, Vers 15 auf. Zweiten Mose 32, Vers 15. Da heißt es: Und Mose wandte sich, er wendet sich, und stieg von dem Berge herab, die 2 Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Jetzt müssen wir sehen, was los ist hier. Hier ist uns also, wie schon angedeutet, die Wiederkunft Jesu gezeigt. Das Herabkommen des Mose zeigt uns die Wiederkunft Jesu zum Gericht für Israel. Das wird eine Zeit sein, wo Israel den tiefsten geistlichen Stand erreicht haben wird, denn da hat Israel einen Bund mit dem Satan geschlossen, mit dem Sohn des Verderbens, dem Antichristus. Darum sagt Jesaja, der Prophet, in Kapitel 1, Vers 27, Zion wird erlöst werden durch Gericht. Tja, die werden noch weiter Schuld auf sich laden, an sich schade. Den rechten Messias haben sie ermordet und den falschen, den haben sie als Bundespartner angenommen. Das kommt, das liegt unmittelbar vor uns. Jesaja sagt, Zion wird erlöst werden durch Gericht. Diese Erlösten werden der Überrest oder den Überrest ausmachen, von dem in der Schrift geschrieben steht. Obgleich Zeit des Neuen Testaments ist, wird noch weit reichend am Gesetz festgehalten. Das finden wir jetzt aus der Aussage. Daher das Zeugnis des Gesetzes in seiner Hand, welches er, Christus, bereits 2000 Jahre vorher erfüllt hatte. Vor Christus sollten sie das Gesetz, so steht es jedenfalls geschrieben, nicht in der Hand haben, sondern in ihren Herzen. Das Gesetz sollten sie in ihren Herzen haben, Psalm 37, Vers 31 oder Psalm 40, Vers 8 und so weiter. Hier hat es der Herr in seiner Hand. Jene Tafeln, die in Moses Hand zerbrachen und den ersten Bund betrafen. Das ist die zweierlei Aussage über Israel im Gericht. Erstens, die 70. Jahrwoche nach Daniel 9, 24. ist über das Volk bestimmt, die Übertretung zum Abschluss zu bringen, den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen. Hauptsächlich Letzteres. Das war alttestamentliche Werksleistung, seine eigene Schuld und Sünde zu sühnen. Das ist Altes Testament. Aber die Bibel lehrt es. Und zweitens lehrt gleichzeitig und parallel die Heilige Schrift, neutestamentlich in Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und so weiter. Ja, aber was haben sie denn jetzt? Haben sie alttestamentlich oder neutestamentlich ihre Segnungen? Die Frage ist hier, wurde der Sieg durch Erduldung des Gerichts als Sühne oder durch Inanspruchnahme des Blutes Jesu Christi erhalten? Im Blute Jesu liegt doch seine Sühnung für uns stellvertretend. Die Antwort kann nur lauten. Ist kein Widerspruch. Hier hat kein Liberalist sich zu setzen in unserer Gemeinde. Wir haben draußen vor der Tür zu warten oder zu hören in der Ferne. Die Antwort kann nur lauten, im Alten Testament wurde das Gericht über ganz Israel ausgesprochen. Über ganz Israel ausgesprochen. Dieses Gericht kommt über ganz Israel. Hier dürfen wir nicht die Gemeinde hinein verwechseln. Steht nämlich von der Leibesgemeinde Jesu kein Wort da drin. Manche haben das versucht. Alle da heraus Erretteten gründen sich aber auf das Blut Jesu. Ins Gericht müssen sie alle, Altes Testament, aber solche, die sich da heraus retten lassen aus der 70. Jahrwoche durch das Blut des Christus, vermögen sie einzig und allein zu überwinden. Wenn der Herr Jesus für Israel kommt, vollzieht sich zum Gericht Gottes. Durch dieses Gericht müssen alle Israeliten, auch jene 144.000, darum in Mose, in 2. Mose, Kapitel 32, Vers 20. Die Verbrennung des Götzendienstes, Kalb im Feuer. Den verbrannten Staub auf das Wasser gestreut, mussten die Israeliten trinken. Wasser ist das Wort, das heißt, wortgemäß sollten sie ihre eigene Schande in sich aufnehmen und erkennen. In 2. Mose 34 ist das zweite Exemplar der Tafeln vorhanden, welche auf den zweiten Bund weisen. Zwischen den beiden Bünden liegt das Zorngericht Gottes. Und jetzt lesen wir einen Vers in 2. Mose 34, Vers 10. Und da werden wir alle erkennen, wohin das gemeint ist. Da heißt es, und er sprach, Gott redet hier, siehe, ich mache einen Bund, das ist der neue Bund, der hier noch vorstand. Vor deinem ganzen Volke will ich Wunder tun, die nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk Jehovas sehen, denn, jetzt kommt's, furchtbar ist es, was ich mit dir tun werde. Das ist die 70. Jahrwoche. Das ist das Volk Israel. Danach, ab Kapitel 35, konnte dann das Heiligtum gefestigt werden. Das ist interessant. Nach dem Gerichtsausspruch wurde das Heiligtum gefestigt. Damit vollzieht sich im neuen Bund die Herrschaft Christi auf Erden, das millenische Reich. Das Heiligtum des neuen Bundes ist der Tempelbau im Propheten Hesekiel ab Kapitel 40 und folgende. Das Kommen Christi für Israel beinhaltet Gericht der 70. Jahrwoche und der Verlauf des tausendjährigen Friedensreiches unter der Herrschaft Christi Jesu. Amen.